WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Ich bin Inchu Chuna und du bist ein räudiges Bleichgesicht. So hätte ich sie in meiner wilden Kindheit begrüßt, wenn mich jemand ans Mikrofon gelassen hätte. Denn ich war Winnetous Vater. Antje Ulrike war Winnetou wegen der tollen langen dunklen Haare, meine leider blond. Clara war Nchochi. Lange her, aber die Kurzen gehen im Karneval immer noch als Indianer oder Cowboy. Wie kommt das eigentlich, dass dieser Mythos nicht abklingt, sondern immer weiter für Sehnsucht sorgt? Der wilde Westen. Einer, der diese Frage beantworten kann, ist Alexander Emmerich. Willkommen in der WDR 5 Redezeit.
Guten Morgen.
Haben Sie als kleiner Junge auch Pistolen und Sheriffstern getragen?
Aber sicher. Also ich war, glaube ich, ein Karneval einmal Pirat, aber die anderen 10 bestimmt Cowboy.
Das heißt, es hat richtig bei Ihnen gefunkt zwischen der Legende von der Freiheit und dem Abenteuer und Ihnen schon als Kind?
Ja, absolut. Also ich erinnere mich da an die, ich sag mal, frühen 70er Jahre. Ich glaube, so ziemlich jedes Kind war in dem Alter Cowboy. Es gab immer mal wieder 2, 3 Indianer, aber das Cowboy-Wesen war damals eben weit verbreitet. Nicht nur an Karneval. Es gab ja also Playmobil-Spielzeug, es gab Sammelbilder und hat bei uns Kindern wahnsinnig, ich sag mal, die Fantasie angeregt. Der Wilde Westen hat uns eben den Freiraum gegeben, den Kinder teilweise brauchen, um sich eigene Geschichten auszudenken.
Genau, hier, das ist der Sound,
genau,
den man braucht. Wie haben Sie es als Historiker an einer deutschen Universität geschafft, die Kurve in den Wilden Westen zu kriegen?
Da gibt es eine lange Geschichte dazu. Ich fasse mich aber trotzdem halbwegs kurz. Also es gibt in Heidelberg einen Lehrstuhl für amerikanische Geschichte. Und dort gibt es natürlich neben Themen wie Kalter Krieg, Große Depression, auch das den Themenbereich die Eroberung oder die Westexpansion der USA im 19. Jahrhundert. Und dort habe ich zusammen mit einem Kollegen, Professor Philipp Gassert, ein Pro-Seminar über How the West Was Won, die Westexpansion im 19. Jahrhundert, gehalten.
Und auch über deutsche Auswanderer gearbeitet, glaube ich, ne?
Ja, genau, ja. Mhm. Also es spielt ja da ein bisschen rein, weil die deutschen Auswanderer natürlich diejenigen Siedler sind, die man bei Karl May, John Wayne und so weiter sieht, die unter Umständen von Banditen verleitet werden, die nicht an ihr Land kommen, sind nicht notwendigerweise eben die Amerikaner, sondern europäische Siedler, ja.
Und dann hat Alexander Emmerich entdeckt, dass der ganze Mythos, dem er als Junge hinterhergelaufen hat, ist in Wirklichkeit nicht ganz der Wahrheit entsprach. Was ist das eigentlich für ein Mythos? Nach welchen Gesetzen funktioniert ein Western? Was muss da wann passieren, damit die Leute genau das kriegen, was sie sich wünschen?
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, Western ist nicht notwendigerweise ein Genre. Mhm. Also es gibt Untergenres des Western, also es gibt Western-Komödien, es gibt Western-Thriller, es gibt Western-Musicals, also die Singing Cowboys zu Beginn der Tonfilmzeit. Ein Western lebt eher davon, dass er in diesem Raum der Wilde Westen spielt, der nicht zu definieren ist, weil er irgendwo westlich von dem Standpunkt liegt, an dem ich mich gerade aufhalte, zumindest in den USA. Und dieser Raum ist ein rechtsfreier Raum, also es ist an der Siedlungsgrenze, an der Grenze zur Zivilisation, wo es nicht notwendigerweise Gesetz gibt, wo es Wildnis gibt, wo unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, also Indianer, Europäer, Amerikaner, Banditen und Sheriffs, Richter, Marshals, Siedler und wilde Natur. Und aus diesem Spannungsverhältnis können sehr, sehr, sehr spannende und unterschiedliche Geschichten eben entstehen. Also beispielsweise ist sozusagen der Niedergang des Genres Western in den 70er Jahren dadurch zu erklären, dass der Science-Fiction-Film aufkam, der ihnen natürlich denselben Raum und noch ein bisschen mehr gibt, ne? Also es gibt dann eben die Technologie, die nochmal ganz neue Elemente in eine Geschichte, eine Story bringt.
Und Sie haben feinsinnig herausgefunden, dass das auch bestimmte Dinge im Film gibt, die einen das erkennen lassen. Der Held ist einer, der immer irgendeine Grenze überschreiten muss.
Genau, ja. Also ich sag mal, im Allgemeinen beginnt der erste Akt eines Filmes in der Zivilisation. Das kann also ein Fort, eine Westernstadt, ein Planwagentreck sein. Und sobald er das Abenteuer annimmt und loszieht, geht er natürlich in die freie Wildnis, in unberührte, also vermeintlich unberührte Natur, muss man ja sagen, wo er dann eben auf Gefahren trifft, die er vorher nicht kannte, die er meistern muss, um letzten Endes zu dem Menschen zu werden, den er am Ende eines Filmes ist. Witzigerweise ist es häufig so, ich weiß gar nicht, ob das bewusst gemacht wird, aber es ist wahrscheinlich einfach ein sehr visuelles Element, dass am Ende dieses ersten Aktes bei Westernfilmen der Held häufig einen Fluss überquert und dieser Fluss gewissermaßen symbolisch für die amerikanische Siedlungsgrenze steht.
Und er selbst verkörpert als Person welche zwei Welten?
Der Held? Mhm. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Geschichte natürlich legt, aber die Menschen im Wilden Westen sind auf der einen Seite Zivilisationsflüchtlinge, das heißt, sie wünschen sich, in dieser unberührten freien Natur zu sein, ohne Gesetze, nur auf sich selbst gestellt, aber auch sich selbst komplett entfalten zu können. Auf der anderen Seite sind sie tragische Figuren, weil sie natürlich die Zivilisation sozusagen hinter sich herziehen. Ja? Also es gibt dieses berühmte Bild American Progress, wo also Columbia, also die Personifizierung der USA, über diesen Kontinent schwebt und quasi die Wildnis erleuchtet, aber im Hintergrund natürlich sofort Telegrafenmast, Eisenbahn, Siedler, Soldaten mit sich schleppt und sozusagen, oder die Tragik dieser Person liegt einfach daran, man will etwas entfliehen, was man eigentlich selbst dann letzten Endes mit sich bringt.
Ja. Diese Filme, die natürlich nicht nur den einsamen Cowboy, sondern auch erst böse Indianer, im Laufe der Zeit wurden es dann irgendwann gute Indianer, wo man übrigens auch der DDR und deren Filmgeschäft viel zu verdanken hat, oder? Waren die nicht eigentlich die Urpaten von Der mit dem Wolf tanzt, weil die Perspektive rumgedreht haben?
Also es gibt natürlich hängt es zusammen mit der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren und wo eben gerade in den USA die African Americans auf die Straße gehen und es zu einem Umdenken der Gesellschaft kommt, was natürlich auch mit der Studentenbewegung in Deutschland in den 60er Jahren zu tun hat. Und in diesem Zuge entstehen in den USA, aber eben im Besonderen in der DDR, eben Indianerfilme. Das heißt also, man versucht, ich sag mal, zunächst mal in Hollywood umzudenken und neue Perspektiven einzunehmen, um letzten Endes dem Genre neues Leben einzuhauchen, aber natürlich auch, um dem gesellschaftlichen Diskurs gerecht zu werden. Die DDR-Filme sind insoweit was Besonderes, als dass sie natürlich auch als Kontrapunkt zu den Karl-May-Filmen gesehen werden können, die, ich sag mal, eher deutschen Heimatfilmen gleichen, Anfang der 60er Jahre angesiedelt, von Harald Reinl, also auch ein Ganghofer, Regisseur mit wunderbaren Landschaftsaufnahmen, so wie man das eben aus den 50er Jahren noch kennt. Teilweise auch mit den gleichen Schauspielern, aber natürlich versehen mit Weltstars damals, wie Lex Barker. Und die DDR sieht diesen Erfolg, ahmt es nach. Die spielen teilweise an den gleichen Drehorten in Jugoslawien. Es gibt den Gojko Mitic, der also auch später Winnetou bei den Karl-May-Spielen verkörperte, der in den Karl-May-Filmen bereits hin und wieder mal den bösen Indianer gespielt hat, der jetzt aber in den DDR oder in den DEFA-Indianer-Filmen zum Pierre Brice des Ostens quasi aufsteigt. Zwar immer in einer anderen Rolle mit einem anderen Namen, aber er ist immer dieselbe Figur mit relativ ähnlicher Moral und ähnlichen Kämpfen. Und was hier also passiert ist, dass die Indianer als die Guten dargestellt werden, die Geschichte wird aus ihrer Sicht erzählt und die Amerikaner sind eben die, der Klassenfeind, der das Land nimmt, werden natürlich in den DDR-Filmen nicht ohne Propaganda als die Bösen dargestellt, klar.
So, jetzt wissen wir also, sowohl die Hollywood-Filme als auch die deutschen Indianer-Filme als auch die aus der DDR haben alle einen Mythos bedient und von dem gelebt. Hatte der aber mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit des Wilden Westens was zu tun, Alexander Emmerich?
In Teilen ja, in Teilen natürlich nein.
In welchen nicht?
Also es beginnt schon zur Zeit des Wilden Westens eine Verklärung über die Geschichten. Das liegt auf der einen Seite daran, dass die USA ja im 19. Jahrhundert eine junge Nation ist, sich selbst keine nationalen Mythen erzählen können. Also nicht so wie in Europa. Wir blicken da zurück aufs Mittelalter, auf Karl den Großen, auf die Römer und können unsere eigene Geschichte erzählen. Das ist ein Element, das den Vereinigten Staaten fehlt. Insofern ist die Gesellschaft natürlich erpicht darauf, unbewusst eigene nationale Mythen zu haben, die man erzählen kann. Gleichzeitig gibt es eben Leute, da ist an erster Stelle natürlich Buffalo Bill zu nennen, der seinen Marktwert erkennt. Ja? Also er ist jemand, der sich im Wilden Westen herumgetrieben hat, der Scout war für Siedler Tracks, der für den Pony Express geritten ist, der für die US Army gearbeitet hat. Und er erkennt auf einmal, dass er im Osten, also in der Zivilisation, mit den Dingen, die er im Wilden Westen erlebt hat, sehr viel Geld verdienen kann. Ja? Also zunächst tritt er für ein Theater auf, macht sich dann selbstständig. Mhm. Und um sozusagen jeden Monat eine neue Geschichte zu erzählen, übertreibt er in den Darstellungen, die er im Wilden Westen erlebt hat und stellt sich natürlich selber besser, schöner, größer, schneller und so weiter dar, als es der Realität entspricht. Das ist der Ursprung dieser Verklärung. Das kolportiert sich dann natürlich durch Filmindustrie, beginnt mit kurz nach 1900.
Aber die Auswandererbriefe dürften auch noch ein deutliches Kapitel hinzugefügt
vor allen
haben.
Dingen für
Buffalo
das,
Bill war auch in Europa, das wusste ich gar nicht, mit seiner Wild-West-Show und hat hier also die Fantasien angespornt, da gibt es irgendwo ein Land, wo man hin kann, wo es noch gerecht zugeht, wo es Freiheit für jeden gibt. Also da wurde ein Mythos gebastelt, sowohl aus dieser Buffalo Bill-Show als auch aus den Schilderungen, die aus dem Westen an die Ostküste oder bis nach Europa drangen, die ein Bild entwickelt haben, dass es ein reines Paradies war, oder?
Absolut. Also das die Auswandererbriefe an die Europäer sollten natürlich auf der einen Seite die Rechtfertigung zeigen, warum sind wir ausgewandert. Also häufig sind ja Familien für immer auseinandergerissen und die in die USA Ausgewanderten wollten natürlich nach Hause zunächst mal beruhigen, uns geht's gut hier.
Und es ist schön hier.
Und es ist schön, genau, also wahnsinnig schöne Natur. Also ich glaube, wenn man damals den Grand Canyon nicht gesehen hat, sondern den in Worten beschreiben möchte, das war schon sehr, sehr, sehr mitreißend dann. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch häufig Streitfälle. Also man ist ausgewandert, die Daheimgebliebenen hielten nichts von dieser Idee und man war also unter einem Rechtfertigungszwang zu sagen, ich hatte recht. Ja, uns geht es hier besser, wir sind politisch frei, wir können entscheiden, was wir wollen, es gibt keinen Landesherrn. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Ursprung von Anti-Amerikanismus in dieser Zeit, weil die Zurückgebliebenen unter Umständen, denen es jetzt besser ging, neideten, dass sie diesen Schritt und den Schneid hatten, das überhaupt zu machen. Mhm. So diese alte Welt, neue Welt, die auch Rumsfeld ja vor wenigen Jahren
nochmal betont
bemüht
hat.
Hatte, ja.
Also es wurde ein Mythos vom Wilden Westen im Osten vorgeführt, der viele auf den Weg brachte. Und Sie sagen, die USA brauchten eine eigene Erzählung von, was wir geschafft haben.
Ja.
War der Westen, wir erleben ja in den Filmen immer die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Eisenbahn schon dampfte und als die Viehtracks, die Viehtrials, wie heißt das eigentlich, wenn die Viehherden getrieben werden? Cattle Trial.
Cattle Trial, ja.
Sowas. Eigentlich fängt der Wilde Westen, wie ich bei Alexander Emmerich gelernt habe, 1804 an. Ne? Viel früher.
Ja, also man könnte es fast noch früher ansetzen, nämlich in der Kolonialzeit, weil der Westen letzten Endes ja nur der Ort ist, der westlich dieser Siedlungsgrenzen liegt. Also in der Zeit gibt es die USA noch nicht. Es gibt die nordamerikanischen Kolonien, die der englischen Krone gehören. Und die haben natürlich ein Hinterland, in dem noch Indianer leben, in dem es zumindest keine europäischen Verkehrswege gibt, in dem die Natur unbelassen ist. Und das ist sozusagen der erste Wilde Westen, den es in der Vorstellung gibt. Also das verschiebt sich dann natürlich sukzessive. Also je mehr Siedler kommen, umso weiter verschiebt sich die Grenze nach Westen. Und die amerikanische Politik erkennt das. Thomas Jefferson kauft eben 1803 dieses riesige Louisiana-Gebiet, also verdoppelt damit das Staatsgebiet, das ist unvorstellbar große Landmasse, geht auch davon aus, dass immer mehr und mehr Europäer kommen werden, dass es wahrscheinlich 1000 Generationen dauern wird, es ist jetzt wesentlich schneller passiert, möchte ihnen aber dort einen Hort der Freiheit geben, wo sie sich eben in persönlicher und politischer Freiheit selbst entwickeln und selbst verwirklichen können. Es ist natürlich für Europäer wie für die in den Oststaaten lebenden Amerikaner sehr attraktiv und so beginnt eben dieser Zug in ein verheißungsvolles Land letzten Endes.
Die haben das entdeckt, was andere ja längst entdeckt hatten. Sie haben es gerade beschrieben, also da waren schon Kolonialherren, ja. Da waren Ureinwohner, da war eigentlich schon richtig viel los. Und die Erzählung vom Western tut so, als wenn das unberührtes, frisch entdecktes Land sei. Dazu gehört ja auch, dass dieses Land ja, jemandem abnehmen, dass die nicht nur sagen, ich entdecke das, sondern ich verdränge jetzt hier die, die da sind. Wie ist das zum Beispiel im Fall Texas gelaufen?
Ja, also zunächst mal ganz allgemein, natürlich sind da europäische Mächte und Indianer und die Geschichte wird eben in dem Fall von Siegern geschrieben. Das heißt, um einen nationalen Mythos zu erschaffen, ist es eine Erfolgsgeschichte, eine Eroberung einer Wildnis im 19. Jahrhundert für die Amerikaner. Im Fall Texas, also wie im ganzen Südwesten, ist es so, dass das zu Neuspanien und später eben nach der Unabhängigkeit zu Mexiko gehörte. Das heißt also, die spanischen Konquistadoren haben von Mexiko aus sich nach Norden verbreitet, haben die ersten Siedlungen in Kalifornien auch gegründet, also San Francisco, Los Angeles. Sie finden da ja letzten Endes fast nur Städte mit spanischen Namen. Und in Texas ist es eben so, dass die mexikanische Regierung in den 1830er Jahren amerikanische Siedler nach Texas geholt hatte, die sich dort ansiedeln durften, die aber sehr schnell eben...
Was war die Überlegung dabei?
Also Sie meinen für die Ansiedlung?
Ja.
Ja, also sie wollten sich dort ansiedeln, um eben auch weiter in den Westen zu gehen. Um
die Überlegung der Mexikaner, wenn ich amerikanische Siedler reinlasse?
Ach so, Frieden herzustellen. Also die Mexikaner hatten natürlich Angst vor einer amerikanischen Expansion. Also die haben sozusagen die Nachtigall trapsen hören und dachten, wenn wir dort sozusagen mit den Amerikanern zusammen friedlich leben, dann wird es nicht dazu kommen, dass die USA sich über Texas ausbreitet. Das Gegenteil ist passiert. Die texanischen Siedler hatten einen wahnsinnigen Drang zur Unabhängigkeit und sind natürlich kulturell auf absolute Gegensätze gestoßen. Also die Mexikaner waren katholisch, ja teilweise ja eben Nachfahren der Spanier, während die Amerikaner Protestanten waren, Sklaven hielten, war ein ganz großer Streitpunkt zwischen beiden Gruppen. Mhm. Und letzten Endes kam es dann eben zum Aufschrei, ja, wir befreien uns vom mexikanischen Joch und machen Texas unabhängig. Ja. Also heute muss man das etwas differenzierter sehen. Also Gut und Böse gibt es in dem Fall gar nicht so, wie es jetzt die Eroberung des Wilden Westens darstellt, wo sich eben texanische, also Amerikaner, texanische Siedler opfern in dieser Belagerung von Alamo, um dieser mexikanischen Übermacht standzuhalten, die also quasi die Armee des Teufels ist, oder also in der protestantischen Vorstellung dieser Zeit.
Also bewahrt wird die Erinnerung an einen heldenhaften Kampf und verdrängt wird die Erinnerung an, dass da einfach Land genommen worden ist, was vorher jemand anders gehört hat.
Ja.
Das ist auch beim Goldrausch, habe ich bei Alexander Emmerich gelernt, ganz ähnlich gelaufen. Da gehörte, glaube ich, ein Stück Land einem Schweizer, der dann von den Ereignissen überrollt wurde.
Genau. Das ist die Geschichte von John August Sutter, also Sutter aus der Schweiz, der damals, als Kalifornien, wie Texas eben auch, zu Mexiko gehörte, eine Schweizer Kolonie gründen wollte, Neu-Helvetien in den kalifornischen Bergen, also östlich von San Francisco, hat diese Kolonie auch gegründet. Und einer seiner Landarbeiter hatte dann an einem Morgen 1848 im Januar, glaube ich, ein Stück Gold im American River entdeckt. Ja, und Sutter ahnte schon, dass könnte eine Hysterie auslösen und hat eben daraufhin versucht, es geheim zu halten. Aber im Laufe der nächsten Monate sind diese Gerüchte nach San Francisco, damals ein kleines Fischerdorf, gekommen und von dort eben bis an die Ostküste. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass also nicht nur Zeitung, sondern auch Politik wollten, dass diese Hysterie stattfindet, weil gleichzeitig nach dem Anschluss von Texas kommt es zum mexikanisch-amerikanischen Krieg. Das heißt, beide Seiten stehen sich dann wirklich in dem Krieg gegenüber und die Amerikaner schlagen natürlich die Mexikaner nieder, dringen bis Mexico City vor und eignen sich eben die Gebiete der heutigen Staaten New Mexico, Arizona, Kalifornien, Colorado, also Utah, also der Nevada, also der ganze Südwesten, das eignen sie sich an. Und um das natürlich rechtfertigen, versuchen sie möglichst schnell ziemlich viele Siedler da reinzubringen. Also zu Beginn des Goldrausches sind es vielleicht wenige tausend Amerikaner, die im mexikanischen Kalifornien leben. Zwei, drei Jahre später sind es Hunderttausende. Also San Francisco entsteht in dieser Zeit als Stadt. Und die fallen alle über die Flüsse hier. Wenige sind vielleicht reich geworden. Die meisten, die in dieser Hysterie reich geworden sind, eben allerdings nicht durch Goldfunde, sondern weil sie sich aus den Goldsuchern eine goldene Nase verdient haben, indem sie Schaufeln, diese Schwenkschüsseln verkauft haben. Oder auch Levi Strauss, der deutsche Einwanderer, der Hosen verkauft hat, die stabil genug waren, um dieser Goldsuche überhaupt standzuhalten.
Ja.
Also so Leute sind reich geworden, aber durch Goldfunde, ja, also das Geld war schnell verprasst.
Also sowohl das Gold als auch die Freiheit lockten die Siedler nach in den Westen von den Vereinigten Staaten, die sich gerade erst bildeten. Alexander Emmerich hat herausgefunden, dass die Treks aber gar nicht hintereinander, wenn die dann auf dem Weg zu Freiheit und Reichtum waren, gereist sind, so wie uns das die Western immer verkaufen wollen, sondern völlig anders.
Ja, vollkommen. Also das ist natürlich dieses schöne Bild, 20 Wagen oder 100 Wagen hintereinander in den Sonnenuntergang und alle in Reihe und Glied. Klar, es ist ein populäres Hollywood-Bild, das immer wieder bemüht wird. In Wirklichkeit sind es halt Menschen, die alles, was sie tragen konnten, auf den Karren gepackt haben. Dieser Karren irgendwie von Ochsen gezogen wurden und die Leute eben zu Fuß gingen. Ja. Also es ist, wer jemals durch die USA gefahren hat, weiß, wie weit das ist. Und wie beschwerlich so eine Reise überhaupt war.
Also, und hintereinander war auch nicht wahr.
Hintereinander war auch, kann passieren, dass man mal hintereinander fährt, aber es ist einfach quer über die Prärie, einfach so schnell wie es geht. In den Westen, weil man natürlich befürchten musste, dass im Winter die Berge eingeschneit sind und man sozusagen nicht mehr die Rocky Mountains überwinden konnte. Ja.
Und die Saloons, die uns in den Western gezeigt werden, als Hort von Spaß und wildem Leben, waren die denn realistisch gezeichnet?
Ja, ich würde mal sagen halbwegs, weil die Saloons natürlich der Ort waren, an dem also sich Goldsucher wie Siedler entspannen konnten, wie Cowboys, die monatelang über die Prärie ritten, um die Viehherden zusammenzuhalten. Und das war nun der Ort, wo man sich vergnügen konnte in jeglicher Hinsicht. Und entsprechend mussten diese, ich würde fast sagen, Vergnügungshallen gestaltet sein. Also es gab diesen langen, großen Tresen mit einem Spiegel dahinter und den Alkoholflaschen davor. Es gab ja also Prostituierte im Oberstübchen. Es gab im Seitenraum die Spieltische, wo eben gepokert wurde. Das ist schon relativ realistisch. Also auch letzten Endes vielleicht von, wenn man so sich diese Saloons von außen anguckt, vielleicht nicht ganz so stabil gebaut. Also man muss davon ausgehen, dass gerade in der Anfangszeit des Wilden Westens das richtige Bruchbuden waren, teilweise eher Zelte, Baracken und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts daraus eigentlich eine stabile Stadt aus Holz gebaut entsteht.
Und der unbestechliche Sheriff war auch eine schöne Illusion.
Absolut. Das ist eine Erfindung der Filmindustrie, die eben einen Hauptcharakter braucht, der eben für Gerechtigkeit sorgt. Also im Übrigen auch ein ganz normaler, ich sag mal, amerikanischer Mythos, dass also einer auszieht, um die Gemeinschaft zu retten, angetrieben nur von seiner eigenen Moral.
Aber wie waren wirklich die Machtverhältnisse in der Wildweststadt?
Und ja, also der Sheriff ist zunächst gar nicht derjenige, der auf die Stadt aufpasst, sondern auf den County, auf den Landkreis, was ja, ich sag mal, so im populären Bild nicht unbedingt entspricht. Häufig haben diese Jobs eben ehemalige Banditen bekommen, die also für wenige Jahre die Seiten gewechselt haben, durchaus auch wieder zurückwechseln konnten, die aber dazu bereit waren, in so einer Stadt auch mal zur Waffe zu greifen und eben hart durchzugreifen, was viele Siedler gar nicht konnten. Also die teilweise auch sehr von ihrem Glauben angetrieben, sich dort niederließen und hofften nun endlich in Ruhe und Freiheit leben zu können. Und dann gab es eben doch Störenfriede und gegen diesen Störenfried haben die eben einen eigenen Störenfried sozusagen gesetzt, der seinerseits dann eben mit zur Waffe gegriffen hat und so für Gerechtigkeit gesorgt hat. Also er wurde natürlich dafür bezahlt, ob es jetzt seiner Moral entsprach.
Ich habe bei Ihnen, Alexander Emmerich, ein bisschen gelernt, dass diejenigen, die in den Westen gezogen sind, um sich endlich von Ausbeutung, von Ungerechtigkeit in einem freien Land zu befreien, dass die in eine Landschaft oder in eine Gesellschaft gekommen sind, wo genau das wieder war. Geld regiert die Welt, wer die meiste Kohle hat, hat auch das Sagen. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert, oder?
Ich würde sagen, für die amerikanischen Siedler, die von Osten in den Westen sind, letzten Endes nicht. Denn es sind eben nicht nur die gutgläubigen Siedler, die Freiheit und Abenteuer suchten, sondern auch eben die geldgierigen Kapitalisten mitgekommen. Also gerade sobald es die Eisenbahn gab und der Zug nach Westen einfacher zu vollziehen war, gab es sofort irgendwie Rinderbarone. Es gab sofort Leute, die durch die Eisenbahngesellschaft Land besaßen, damit spekulierten, Indianer wie, Entschuldigung, wie Siedler verdrängten, aus Profitgier natürlich. Ja. Für die Europäer und gerade für die Deutschen, die in diese Situation kamen, war das natürlich völlig neu. Also in den deutschen Staaten natürlich unter einem Fürsten gelebt, von Kapitalismus keine Ahnung und kam dann in diese Welt, hatten sich ihre Moral in Deutschland erworben, durchaus sehr christlich geprägt und verstanden nicht, was überhaupt Recht, Gesetz und Gerechtigkeit in dem Fall ist und wie das zusammenspielt. Also für die war das natürlich vollständig neu. Für die Amerikaner, die wussten sozusagen, was passiert.
Ja. Sie haben gerade die Indianer nochmal angesprochen. Ja. Das ist ja auch ein wichtiges Kapitel des Wilden Westens. Auch bei Ihnen habe ich erst gelernt, dass es Indianer gab, die sich schon den demokratischen Strukturen der Vereinigten Staaten angepasst hatten. Es hat Ihnen aber trotzdem nichts genützt, ne?
Nee, also das waren hauptsächlich Stämme, die östlich des Mississippis gelebt hatten, die teilweise eben Strukturen entwickelt hatten wie ein Senat, und die auch nicht, also das typische populäre Bild, in Zelten auf den Prärien lebten, sondern dort sesshaft waren, Landwirtschaft betrieben. Hat ihnen also nichts genutzt insofern, dass sie auf ganz schreckliche Weise vertrieben wurden. Also es gab unter Präsident Jackson die Bemühung, also der von Indianern auch The Devil, der Teufel genannt wird. In der amerikanischen Erinnerung ist er natürlich der Reformer der Demokratischen Partei. Also where you sit is where you stand. Also je nachdem, welche Perspektive man legt. Und er hat die, also 5 große Stämme deportieren lassen in ein Reservoir, das eben für Indianer reserviert war, später aber zum Staat Oklahoma wurde. Also auch da wurden sie wieder verdrängt.
Ja. Welche amerikanische oder überhaupt welcher Film kommt eigentlich der Wirklichkeit, die Sie recherchiert haben, Alexander Emmerich, am nächsten? Brokeback Mountain oder Deadwood? Was meinen Sie?
Also Deadwood mit Sicherheit ist ein Versuch, der leider nicht fortgeführt wurde von HBO, die Zeit während der Kriege mit den Lakota in South Dakota nachzustellen, Monat für Monat eigentlich geplant gewesen, wo man die Entwicklung einer Westernstadt auch sieht. Also am Anfang leben die in Zelten, in Lagern, in Baracken und erst allmählich.
Und der Hardware, also das Geschäft für Schippen und Siebe ist eigentlich das Wichtigste und so ungefähr.
Genau.
Und der Saloon.
Mhm. Also Hardware natürlich, so wie ich vorhin auch meinte, das sind diejenigen Leute, die vom Goldrausch eigentlich profitieren, weil sie clever sind und das herstellen, was die Goldsucher natürlich brauchen. Und die das natürlich in Gold bezahlen, ja. Also es kommt sehr nah, auch der Western von, ich glaube, 2006, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Brown, ist ein Versuch, das rein optisch zumindest sehr, sehr, sehr genau zu rekonstruieren. Insofern ist es zwar ein langer Film, aber ein sehr schöner Film.
Alexander Emmerich hat Mythos und Wahrheit des Wilden Westens gegenübergestellt. Danke für den Besuch in der Redezeit. Wenn Sie genaueres über Buch und Verlag wünschen, erfahren Sie es am WDR5-Telefon unter 0221 56789 3x5. Jetzt kommt erstmal die Musik, die sich Alexander Emmerich gewünscht hat. Welche ist es?
Hi nun.
Danke.
Informationen zu allen WDR5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.